Guten Morgen nochmal. Vielleicht kommt euch folgende Situation bekannt vor. Ich kenne es zumindest sehr gut und passiert auch immer wieder. Geht irgendwo spazieren, schlendert irgendwo durch die Gegend. Und dann kommt ihr vielleicht durch eine Siedlung und plötzlich, was ist das für ein Duft? Das riecht aber köstlich. Und ihr wisst sofort, in der Nähe wird gegrillt. Und umso näher ihr an den Garten kommt, aus dem der prächtige Geruch kommt, umso mehr Lust habt ihr, auch sofort ein Stück Fleisch auf den Grill zu schmeißen oder was ihr sonst so für Vorlieben habt. Im heutigen Text, den wir uns anschauen werden, werden wir auf diese Begebenheit später noch zurückkommen. Es geht heute nämlich auf der einen Seite um die bekennenden Fleischesser und auf der anderen Seite, ich sag's mal, um die vorsichtigen Vegetarier. Wir machen heute weiter in unserer Textreihe im 1. Korinther. Dazu dürft ihr aufschlagen, 1. Korinther 8, die Verse 1 bis 13. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist. Und dass es keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und wir sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn wir aber auf solche Weise an den Brüdern sündigen und ihr schwaches Gewissen verletzt wird, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Soweit der Text für heute. Und als erstes mal ein paar Hintergrundinfos zu dem damaligen Problem mit dem Götzenfleisch, das die Korinther gehabt haben. Es war nämlich damals weit verbreitet, und zwar nicht nur in Korinth, sondern auch in den Gegenden drumherum, dass es viele Götter gibt. Und auf der anderen Seite gab es auch viele Dämonen. Und die Menschen hatten jetzt Angst davor, dass sie die Dämonen durch das Essen aufnehmen könnten. Und deswegen war es jetzt ganz normal und auch bekannt, dass wenn ich ein Tier zum Schlachten habe, ich einen Götzendiener kommen lasse und bei einer Zeremonie wird dann dieses Fleisch den Götzen geweiht und das Fleisch wird dadurch gereinigt, damit ich mich schütze davor, also die Götzen sollen mich davor schützen, die Dämonen durch das Essen aufzunehmen. Jetzt war es dabei so, dass ein Drittel von dem geschlachteten Tier geopfert wurde, ein Drittel bekamen die Götzendiener als Bezahlung und das letzte Drittel wurde dabei behalten oder eben weiterverkauft. Das Fleisch der Götzendiener war aber so viel, was sie bekommen haben als Bezahlung, dass sie es gar nicht selber essen konnten. Und auch von dem, was verkauft wurde, war so viel übrig, dass sie es eben dann mit am Markt angeboten haben. Öffentlich am Markt wurde sehr viel von diesem Götzenfleisch verkauft. Es wurde auch im Tempel und an den öffentlichen Festen angeboten. Das heißt, es war eigentlich sehr schwer, an Nicht-Götzenfleisch überhaupt ranzukommen, weil das eigentlich gar nicht öffentlich verkauft wurde. Außerdem gab es bei jedem öffentlichen Fest oder auch sonstigen Veranstaltungen nur Fleisch zu essen, das vorher den Götzen geweiht wurde. Auch wenn ich privat irgendwo eingeladen wurde, von Nachbarn, von Freunden, dann musste ich quasi ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass das Fleisch, was ich da zu essen bekomme, vorher durch die Götzen gereinigt wurde. Die einzige Möglichkeit praktisch, trotzdem Fleisch zu essen, das nicht den Götzen geweiht wurde, wäre gewesen, selber eigenes Vieh, das ich großgezogen habe, zu schlachten und dann zuzubereiten. Jetzt bestand die Gemeinde in Korinth zum einen aus Judenchristen, aber auf der anderen Seite auch zum großen Teil aus Heidenchristen, also Christen mit nicht jüdischer Herkunft. Jetzt gab es da also schon Spannungen durch die verschiedenen Vorprägungen, die die einzelnen Menschen da mitgebracht haben. Die Judenchristen haben gesagt, Christus hat uns doch frei gemacht. Wir dürfen quasi alles. Christus ist für unsere Sünden ja schon gestorben. Aber die Heidenchristen kamen großteils aus diesem Götzendienst. Vor ihrer Bekehrung waren sie der Überzeugung, dass diese Götzen tatsächlich Götter sind. Die können sie vor den Dämonen wirklich schützen. Und dass diese Götter ihnen helfen und sie segnen. Also haben die Heidenchristen gesagt, wir kommen doch aus diesem Götzenleben und aus dem Götzendienst. Wir haben den Götzen täglich geopfert. Wenn wir jetzt dieses Fleisch trotzdem essen, opfern wir ja den Götzen, weil es ihnen geweiht ist. Wir wollen damit jetzt nichts mehr zu tun haben. Auf gar keinen Fall wollen wir dieses verunreinigte Fleisch jetzt essen. Wir folgen Jesus Christus nach und nicht mehr den Götzen. Und aus diesen Meinungen ist jetzt diese Spannung entstanden zwischen, wie ich es vorhin gesagt habe, den Fleischessern und den vorsichtigen Vegetariern. Denn beide Gruppen waren Christen. Sie waren erlöste Kinder Gottes. Da gab es auch keine Zweifel. Darüber wurde auch nicht diskutiert. Sondern alle waren erlöste Kinder Gottes. Aber sie hatten Streit über eine Gewissensfrage. Deswegen behandelt Paulus in diesem Text auch nicht nur rein die Frage, darf ich Götzenfleisch essen, ja oder nein, sondern es geht eigentlich im Allgemeinen, wie wir mit Gewissensfragen oder mit Gewissenskonflikten in der Gemeinde und unter Christen umgehen sollen. Allgemein werden Fragen oder Themen in der Bibel oft in drei Kategorien eingeteilt. Das sind die fundamentalen und die grundsätzlichen Themen. Da sollte sich jeder einig sein. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Das sind die Grundsätze. Gott ist unser Schöpfer. Gott hat uns erschaffen. Jesus Christus ist für uns gestorben, hat uns erlöst allein durch Gnade. Da könnte ich noch weitermachen. Es gibt viele fundamentale und grundsätzliche Themen, wo jeder von uns hier davon überzeugt sein sollte. Es gibt aber auch wichtige Themen, die aber nicht fundamental sind. Die sind nicht heilsnotwendig, aber die Bibel macht dazu trotzdem klare Aussagen. Und es gibt die Gewissenskonflikte, und die aus unserem Text fallen heute in die dritte Kategorie der sogenannten Zwischendinge. Dinge, die nicht eindeutig ausgeführt werden. Sie sind nicht schwarz und nicht weiß, kein Ja und kein Nein. Es sind aber auch unwesentliche Themen. Die sind nicht wirklich wichtig, aber sie können Schaden anrichten, wenn sie übertrieben werden. Für einen selber, aber auch für andere, die daran beteiligt sind. Und solche Gewissensfragen gibt es sehr viele. In den Konflikt mit dem Götzenopferfleisch kommen wir zwar vielleicht nicht so häufig, auch wenn der Hannes letztes Jahr mal davon berichtet wurde, dass er von einem Arbeitskollegen eingeladen wurde zu einem Fest, wo Götzenfleisch gegessen werden sollte, oder zumindest sollte es einem anderen Gott geweiht werden. Aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme Weiß nicht, ob das sonst einer von euch schon mal so erlebt hat. Aber es gibt auch andere Gewissensfragen, die uns betreffen. Darf ich am Sonntag arbeiten? Bei vielen Berufen geht es gar nicht anders, aber was ist mit der Arbeit daheim? Der Haushalt, Büroarbeit am Sonntag erledigen, darf ich das? Ist das erlaubt? Oder tanzen ist auch oft ein Thema unter Christen, die sich fragen, darf ich das? Rauchen oder Alkohol trinken, darf das ein Christ? Feiere ich das Abendmahl mit Saft oder Wein? In der Bibel steht Wein, aber Alkohol in der Gemeinde ausschenken. Das sind Themen, da gehen die Meinungen in den Gemeinden oft auseinander. Oder das Thema Schlagzeug im Gottesdienst, ist das erlaubt? Dürfen christliche Ehepartner verhüten? Lauter Themen, bei denen jeder Einzelne von euch seine eigene Meinung hat. Aber ich kann sie auf, es sind verschiedene Themen, die ich aber auf die gleiche Art betrachten kann. Und darum schauen wir uns jetzt die Verse aus unserem heutigen Text mal konkret an. Ich lese noch mal kurz die ersten drei Verse. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. In anderen Übertragungen wird auch übersetzt mit ihr meint oder ihr behauptet, wir alle haben Erkenntnis oder wissen Bescheid. Vielleicht meint Paulus aber wirklich wir und bezieht sich mit ein in diese Kategorie, in die Gruppe mit denen, die praktisch Erkenntnis haben. Aber an der Stelle macht Paulus jetzt den Unterschied zwischen bloßem Wissen und echter Erkenntnis. Denn das, was die Korinther hatten, war eben reines Wissen. In diesem Fall wussten sie, dass es für sie keine Auswirkung hatte, wenn sie Götzenfleisch essen. Und dazu springen wir mal kurz zu den Versen 4 bis 6, wo eben Paulus dieses Wissen jetzt erklärt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, schreibt er, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt, außer den einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott. Er sagt also, wir wissen, und jetzt zählt Paulus Tatsachen auf. Wir wissen, dass ein Götze nichts ist. Dass es außer unserem Gott keinen anderen Herrn gibt. Nur den Gott, unseren Herrn. In Jesaja 45, Vers 18 heißt es, denn so spricht der Herr, der Schöpfer der Himmel. Er ist Gott, der die Erde gebildet und bereitet hat. Er hat sie gegründet. Nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Kein anderer Gott außer unserem Gott, dem Herrn. Und in 5. Mose 6, Vers 4 steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Es gibt nur einen wahren Gott. Ich kann zwar alle möglichen Dinge zu meinem Gott ernennen und es anbeten, das ist eben das, was hier in Korinth passiert und praktiziert wurde. Sie machten sich viele Götter und die waren dann bekannt, also es gab sie, aber es blieben eben nur selbsternannte Götter. Tote Gegenstände, sie waren nichts. Und aus dieser Erkenntnis heraus haben die Korinther jetzt gesagt, Christus hat uns doch frei gemacht. Deswegen ist es egal, wo das Fleisch, das wir essen, herkommt. Es ist egal, ob es irgendwelche Götzen vorher geweiht wurde oder nicht. Die Götzen sind ja sowieso nichts. Deswegen hat das Opfer auch keine Auswirkung auf das Fleisch. Das Fleisch bleibt das gleiche, ohne Dämonen oder sonst irgendwas drin. Deswegen können wir es ja auch essen. Und damit hatten sie grundsätzlich ja auch recht. Egal, ob sie Götzenfleisch gekauft oder daheim gegessen haben oder bei einem öffentlichen Fest dabei waren, im Tempel. oder bei irgendjemandem zu Hause eingeladen waren, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Das Essen von Götzenfleisch war bzw. ist an sich keine Sünde. Wichtig hier, ich rede vom Götzenfleisch essen, nicht vom Götzendienst. Das ist nochmal ein anderes Thema, das wird dann demnächst in Kapitel 10 noch behandelt. Die Korinther hatten also recht, ihre Argumentation war richtig, also war auch ihre Erkenntnis soweit korrekt. Aber, und damit zurück zu den Versen 1 und 2, Paulus sagt, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Erkenntnis ohne Liebe ist nur reines Wissen und keine echte Erkenntnis. Nur Wissen allein als Maßstab für unser Handeln führt zu Stolz. Dieses Wissen bläht dann auf und führt dazu, dass wir uns über andere stellen. Und dann machen wir unser Wissen als Maßstab für andere. Und wenn jemand meint, dass er völliges Wissen hat, so wie es Paulus sagt, dann hat er noch nicht einmal begonnen zu erkennen, wie er eigentlich erkennen sollte, weil die Liebe fehlt. Ohne Liebe habe ich nicht mal den Ansatz zur wahren Erkenntnis. Ohne Liebe kann es keine echte Erkenntnis geben. Die Liebe aber erbaut. Die Liebe darf im Maßstab für unser Handeln nicht fehlen. Sie sollte eher sogar der Grundsatz dafür sein. Deswegen stellt Jesus ja auch das Gebot der Liebe so hoch. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe zu unserem Nächsten ist extrem wichtig und darf nicht fehlen. Deswegen sollen wir in solchen Fragen nicht nur unser Wissen einsetzen, sondern sollen auch immer Liebe üben. Wir dürfen nicht nur daran denken, was für uns selber richtig ist und das Beste ist, sondern müssen auch unseren Nächsten mit im Blick haben. Ab Vers 7 erklärt Paulus dann die Gefahr, die besteht, wenn ich in solchen Gewissensfragen nur auf mich selber schaue. Ob ich gerade sündige oder ob das gerade gut für mich ist. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Und in Vers 9 schreibt er, habt Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn dich jemand, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Nicht alle Christen hatten die gleiche Überzeugung und das gleiche Verständnis zu der Frage, ob man Götzenfleisch essen darf oder nicht. Nicht alle haben die Freiheit in Christus auf die gleiche Art und Weise verstanden. Und deswegen muss auf die Schwachen aufgepasst werden. Paulus sagt, habt Acht, Vorsicht, passt auf, dass ihr kein Anstoß seid. Aber was heißt es denn, kein Anstoß zu sein? Heißt das, ich muss es jedem recht machen? Heißt das, ich muss immer die Meinung des anderen vertreten? Und ich muss meine Meinung anpassen? Keiner darf genervt von mir sein, keiner darf sich über mich ärgern. Heißt es das, ein Anstoß zu sein? Die Frage, was ein Anstoß sein bedeutet, ist für den Text heute extrem wichtig, um den Text zu verstehen, sodass wir ihn tatsächlich auch umsetzen können. Für das Wort Anstoß wird im Griechischen das Wort Skandalon oder auch das Verb Skandaliso, etwas zu tun, um ein Anstoß zu sein, verwendet. Was ist ein Skandalon? Ein Skandalon ist ein Auslöser einer Falle, an dem ein Köder befestigt ist und durch den die Falle sofort zuschnappt, wenn das Tier ihn berührt. Das ist ein Skandalon. Und in der Definition heißt es auch noch weiter, Skandalon bezeichnet immer eine Verführung oder das Schaffen einer Gelegenheit, welche den verführten Menschen ruiniert. In den meisten Fällen ist ein Skandalon etwas, was Gelegenheit zu einem Verhalten bietet, das mit dem Untergang dessen endet, der Anstoß nimmt. Und noch ein kleiner Ausschnitt aus der Definition von dem Verb skandaliso. Da steht noch drin, dass es heißt, jemanden ruinieren, ohne dass er es merkt. Also ein Tier, das in eine Falle zappt, weiß nicht, dass das eine Falle ist. Es will eigentlich nur das Futter, das darin ausgehängt ist. Dass es eine Falle war, merkt es frühestens, wenn die Falle zugeschnappt ist. Ein Anstoß zu sein bedeutet also nicht, dass jemand durch das Verhalten des anderen einfach nur genervt oder verärgert ist. Auch nicht, dass ich ihn dazu bewege, etwas zu tun, was eigentlich nicht seiner Meinung oder seiner Überzeugung entspricht, sondern dass ich Menschen absichtlich in Sünden fallen lasse. Wie wenn ich jemanden absichtlich ein Bein stelle. Wenn ich jemanden ein Anstoß bin, dann stifte ich ihn an, egal ob jetzt durch direkte Aufforderung oder durch mein Verhalten, etwas zu tun, durch das er geistlich ruiniert wird, dass er geistlichen Schaden davonträgt. Er geht praktisch geistlich zugrunde. Und das ist das Fatale und das extrem Gefährliche daran, ein Anstoß zu sein. Allerdings müssen wir das eben klar trennen. Wir können in der Gemeinde unterschiedlicher Meinung sein. Wir können verschiedene Ansichten haben in den Themen, die nicht wesentlich sind, ohne ein Anstoß zu sein. Es ist ein Unterschied, ob ich auf etwas verzichte und damit Rücksicht auf jemanden nehme, dem ich tatsächlich ein Anstoß bin, also ein Skandalon wäre, der ihn geistlichen Schaden zuführen würde, oder ob ich jetzt einfach nur Vorzügen von Geschwistern nachkomme, weil das denen besser so passt, ob ich den Geschmack von anderen Geschwistern nachgehe. Da ist ein Unterschied. Und es geht dabei auch nicht darum, meine biblischen Grundsätze oder meine Erkenntnisse automatisch auf andere zu übertragen. Und vor allem, was wichtig ist, dürfen wir unsere persönliche Erkenntnis in diesen nicht wesentlichen Themen als Maßstab oder zum Erkennungsmerkmal für echte Christen machen. Dass ich praktisch sage, wer das macht oder eben nicht macht, der ist kein echter Christ. Und an dieser Sache, was ich mir selber vorgenommen habe, mache ich jetzt einen echten Christen aus und definiere dadurch einen wahren Christen. Das darf nicht passieren. Wie gesagt, ich bin immer noch bei den unwesentlichen Themen. Bei den klaren, fundamentalen und grundsätzlichen Themen, da müssen wir uns einer Meinung sein, aber wir sind jetzt bei diesen Zwischendingen, zu denen die Bibel eben kein klares Ja oder Nein hat. Als nächstes stellt sich für jeden dann eigentlich die Frage, welche Rolle nehme ich in diesem Text eigentlich ein? Bin ich der Starke oder bin ich der Schwache? Aber dazu müssten wir jetzt wissen, was ist denn eigentlich mit schwach gemeint und was ist mit stark gemeint? Der Schwache in unserem Text heißt nicht, dass er körperlich schwach ist, er ist auch nicht seelisch schwach oder nervlich schwach, er ist auch nicht geistlich schwach, sondern es geht um Menschen mit einem überängstlichen Gewissen, Menschen mit einem sehr sensiblen Gewissen. Solche Menschen unterwerfen sich dann Gesetzen und Verboten, die gar nicht unbedingt notwendig wären, weil Christus uns ja eigentlich frei gemacht hat. Aber das Gewissen ist bei jedem unterschiedlich scharf. Und Christen haben unterschiedlich geprägte Gewissen. Jeder von uns kommt aus unterschiedlichen Vorprägungen. Einige sind, wie ich, in dieser Gemeinde aufgewachsen, wurden also sehr von der Traunreuther-Gemeinde geprägt, wurden davon geprägt, wie der Martin Peet die Gemeinde als Pastor geleitet hat, mit den Ältesten damals. Auch wie der Philipp danach seine Arbeit übernommen hat. Von der Art und Weise, wie die Gemeinde Traunreuth geführt wurde und was darin gelehrt und praktiziert wurde, davon wurde ich sehr stark geprägt. Aber andere von euch waren vorher in einer anderen Gemeinde. Und da gab es ja auch Zwischendinge, die anders gemacht wurden. Und aus der Gemeinde wurdet ihr geprägt. Und andere, die hatten, bevor sie in diese Gemeinde kamen, überhaupt nichts mit dem Glauben am Hut. Und seid in diese Gemeinde gekommen, habt euch dann erst bekehrt, aber geprägt wurdet ihr von dem Lebensstil, bevor ihr in die Gemeinde gekommen seid. Das heißt, jeder von uns hat unterschiedliche Vorgeschichten und damit auch unterschiedliche Ansichten, weil ihr wurdet unterschiedlich geprägt. Es ist zwar oft so, dass besonders neu bekehrte Christen eher ein ängstliches Gewissen haben. Das liegt dann mitunter an der Vorprägung, weil sie vielleicht in einer Sünde besonders tief gefangen waren. Das muss aber nicht sein. Ich habe vorhin bei den heutigen Gewissensfragen die Themen Rauchen und Alkohol mit aufgezählt. Und es ist ganz interessant, was ich darüber gelesen habe, wie die deutschen Gemeinden eigentlich zu diesen Themen stehen. Wenn man sich die Gemeinden in Norddeutschland anschaut, da ist das Rauchen öfter verbreitet. Da ist es nicht unnormal, wenn da ein Raucher mit dabei steht. Aber Alkohol trinken, was das Zeug alles mit einem anrichten kann, wenn man zu viel davon trinkt, das ist was ganz was Böses. In Bayern ist das schon wieder ganz anders. Wir sehen eher selten einen Raucher in der Gemeinde. Wenn es welche gibt, dann rauchen sie oft eher heimlich, vor oder nach dem Gottesdienst, damit es ja keiner merkt. Weil wer raucht, ist süchtig und ist in der Sucht gefangen. Die Sucht wird zum Götzen. Aber ein Feierabendbierchen im Land der Biere, ist doch klar, oder? Wer ist jetzt also der Schwache und wer ist der Starke? Wir sehen, es gibt Menschen mit weitem und freien Gewissen und es gibt Menschen mit überängstlichen Gewissen. Aber die gleiche Person kann in dem einen Thema ein weites und im nächsten Thema ein sehr ängstliches Gewissen haben. Es gibt also nicht den rein schwachen Christen und den rein starken Christen. Jeder kann in unterschiedlichen Themen schwach oder stark sein. Aber hier mal die Frage an dich, zu was tendierst du denn? Ist dein Gewissen eher fein? Fein wie eine Briefwaage und die kleinste Bewegung schlägt sofort aus? Oder ist dein Gewissen eher grob wie eine Sackwaage und ob da jetzt eine Kartoffel mehr oder weniger drauf ist, das merkst du eh nicht? Wir sehen, von beiden Seiten kann ich vom Pferd fallen. Beide Seiten kann ich übertreiben. Also halten wir fest, Christen haben unterschiedlich geprägte Gewissen und sie sind unterschiedlich stark ausgeführt. Und jetzt sagt Paulus, pass auf, dass du den anderen, die ein ängstliches Gewissen haben, dass du denen kein Anstoß bist. Pass auf, dass du die Christen, die nicht die gleiche Erkenntnis wie du haben, dazu verleitest, etwas zu tun, wovon sie eigentlich meinen, dass es nicht richtig ist. Weil wenn sie es doch tun, dann sündigen sie. Wieso sündigen sie? Ich habe am Anfang schon erwähnt, dass viele Korinther aus dem Götzendienst kamen. Ihr Gewissen wurde also vom Götzendienst stark geprägt. Jahrelang haben sie den Götzen geopfert und Götzenfleisch gegessen, das den Götzen geweiht war. Für sie waren die Götzen und die Götter, die sie sich gemacht haben, Realität. Und auch wenn sie sich mittlerweile zu dem wahren Gott bekehrt haben, konnten sie Götzenfleisch nicht vollständig von den Götzen trennen. Die Verbundenheit war automatisch da. Wenn sie Götzenfleisch essen würden, würden sie es auch automatisch den Götzen weihen. An die Römer schreibt Paulus in Kapitel 14 über das gleiche Thema, wie bei uns in Kapitel 8 im 1. Korinther. Und da schreibt er in Vers 23, Kapitel 14, wer aber zweifelt, der ist verurteilt. Wenn er doch isst, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Es wäre Sünde gewesen, trotzdem davon zu essen. Denn wer zweifelt, der ist verurteilt. Wer zweifelt, sündigt, schreibt Paulus. Die Heidenchristen essen also kein Fleisch, weil sie es für nicht richtig ansehen. Für sie ist es Sünde. Ihr Gewissen ist in diesem Thema sehr sensibel. Und jetzt stell dir vor, du bist so ein Heidenchrist, der vom Götzenfleisch essen und vom Götzendienst geprägt wurde und hast dich bekehrt zu Gott und schlenderst jetzt durch die Stadt wie in unserem Anfangsbeispiel. Du bist spazieren und dann gehst du am Tempel vorbei und plötzlich eben dieser Duft. Und du denkst dir, das riecht aber gut. Und du bekommst schon langsam Appetit und du denkst dir, so ein Stück Fleisch. Oh ja, da hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Aber du sagst, nein, ich gehöre doch jetzt zu Christus. Für mich ist Christus auch gestorben und für meine Sünden. Deswegen werde ich mich jetzt auch nicht mit diesem Götzenfleisch verunreinigen. Nein, das kommt mir jetzt nicht auf den Teller, nein, auf gar keinen Fall. Dann gehst du ein Stück weiter und siehst, wie unter den Leuten am Tempel auch Brüder aus deiner Gemeinde da sitzen. Da sitzen zwischen den Heiden Brüder aus der Gemeinde, die nackeln da genüsslich an ihren Sparrows rum. Und du denkst dir, was machen die denn da? Das geht doch nicht. Und dann gehst du auch noch zu ihnen hin und sagst, hey, das ist Sünde, was ihr da macht. Ihr dürft das nicht essen, das ist Götzenfleisch. Das ist Götzenfleisch. Hört sofort auf damit. Und geantwortet wird dir, während die Brüder einfach weiter essen, die Götzen, die gibt's doch gar nicht. Es gibt nur unseren einen wahren Gott. Also, hab dich jetzt nicht so und setz dich zu uns und nimm dir auch so ein köstliches Rippchen. Und deine Gedanken spielen jetzt verrückt. Deine Überzeugung von vor ein paar Minuten, die schwindet langsam dahin. Du denkst, die Männer, die stehen doch fest im Glauben. Die sind doch bibeltreu. Und wenn sogar die essen, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Ach, ein Stückchen geht schon, oder? Und was ist hier passiert? Alle haben gesündigt. Die Heidenchristen sündigen, weil sie gegen ihr Gewissen handeln. Sie tun es nicht aus Glauben. Sie können es mit ihrem Gewissen eigentlich nicht vereinbaren. Ihr Gewissen verbietet es ihnen, aber sie tun es letztendlich trotzdem. Und ich kann dir sagen, wenn du bei so einer Frage ein schlechtes Gewissen hast, soll ich das wirklich tun? Ist das richtig? Darf ich das als Christ? Ist das wirklich in Ordnung? Wenn du solche Gedanken schon hast, dann sage ich dir, lass es lieber gleich sein. Denn du handelst nicht aus Glauben, sondern du würdest gegen dein Gewissen handeln. Und auf der anderen Seite haben die Männer gesündigt aus der Gemeinde, weil sie durch ihr Verhalten dem Schwachen ein Anstoß waren. Sie haben ihn zur Sünde verleitet, obwohl sie wussten, dass die Heidenchristen damit ein Problem haben, Götzenfleisch zu essen. In den letzten Versen von Kapitel 8 erklärt Paulus jetzt noch, warum es so wichtig ist, aufzupassen, seinem Nächsten keinen Anstoß zur Sünde zu geben. In Vers 11 schreibt er, und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Der schwache Bruder wird verderben, das heißt jetzt nicht, dass er sterben wird, auch nicht, dass er sein ewiges Leben verlieren wird oder ähnliches. Gemeint ist damit der geistliche Zustand eines Menschen. Er wird verderben, er wird schlecht werden. Genauso wie Obst schimmeln und verderben kann und dann wird es schlecht, so kann auch der geistliche Zustand eines Menschen schlecht werden und verderben. Der geistliche Zustand kann einen großen Schaden erleiden, sodass kein geistlicher Wachstum mehr stattfindet oder vielleicht sogar geistlicher Rückgang. Wenn Heidenchristen in Korinth also gegen ihr Gewissen handeln und wieder Götzenfleisch essen würden, dann kann es sein, dass diese Menschen, für die Jesus gestorben ist und für ihre Sünden, wieder zurück in ihren Götzendienst fallen und sich aus der Gemeinde entfernen, weil das für sie eine so große Prägung in ihrem Leben war. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Nur durch seinen Tod können wir eine Verbindung zu ihm herstellen. Eine Beziehung ist dadurch zu unserem Gott möglich. Und wenn unser Handeln ein Anstoß für jemanden ist, dann führt das dazu, dass diese Verbindung, diese Beziehung beschädigt oder im schlimmsten Fall sogar getrennt wird. Und dann sündigen wir also gegen Jesus Christus selbst. Denn er hat ja unseren Nächsten befreit von der Sünde durch seinen Tod und wir werden jetzt dafür verantwortlich, dass diese Beziehung wieder Schaden erleidet. Und deswegen wird Paulus in Vers 13 auch ganz konkret und sagt, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Er sagt, bevor ich dafür verantwortlich bin, dass mein Bruder oder meine Schwester einen geistlichen starken Schaden erleidet, dann verzichte ich lieber in diesem Fall mein Leben lang auf Fleisch, bevor ich eben für diesen geistlichen Schaden verantwortlich bin. Hier geht es also um die Bereitschaft, auf etwas zu verzichten, um meinem Nächsten nichts zu schaden, und zwar wissentlich zu schaden. Ich muss jetzt nicht vorsorglich auf alles verzichten, weil es könnte ja jemand dabei sein, der dieses oder jenes, dass ich in dem ihm einen Anstoß bin, weil er damit ein Problem hat. Das brauche ich jetzt nicht vorsorglich machen. Aber wenn ich weiß, da ist jemand, der hat mit einem Thema oder einer Angelegenheit ein Problem, vielleicht eben, weil er vorher in einer Sünde festgefangen ist, weil er eben eine Vorprägung hat und damit hier ein sehr ängstliches Gewissen in diesem Thema hat und in der Gefahr steht, wieder in die Sünde zu rutschen, dann brauche ich dieses Thema nicht klein zu reden, nur weil ich die Freiheit habe, es doch zu tun. Nur weil ich freier damit umgehen kann, brauche ich nicht meinen Nächsten dazu anstiften und es kleinreden und sagen, wie ich gesagt habe, hab dich nicht so, das dürfen wir doch. Ich muss den Konflikt, den mein Nächster mit diesem Thema hat, ernst nehmen. Und diese Bereitschaft zu diesem Verzicht kann ich nur aufbringen, wenn ich mit echter Liebe auf meinen Nächsten schaue. Wenn ich echte Liebe zu unserem Nächsten vorhanden ist, dann werden wir auch alles unterlassen, was irgendeinem aus unserer Gemeinde oder meinen Geschwistern schaden könnte. Das wünsche ich uns allen, dass wir Liebe zu unserem Nächsten aufbringen können und dass wir in Liebe aufeinander achten und aufeinander schauen. Amen.